liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe und Folge. Diesmal zu den Themen Queerness, Kunst und Repräsentation. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern wir haben unseren liebsten Kollegen aus der Oper da, Martin Mutschler, Dramaturg in der Oper hier am Schauspiel Hannover. Nein, entschuldige, natürlich hier am Staatstheater in Hannover.
Hallo.
Dann haben wir Friederike Schubert, meine geliebte Kollegin aus dem Schauspiel.
Hi.
Und ich bin Hannes Oppermann, auch Dramaturg hier am Schauspiel Hannover.
Schön, dass du da bist, Hannes.
Ja, vielen Dank, dass ich mit euch hier sein darf.
Ja, danke für die Einladung.
Wir sitzen hier mit genügend Abstand und Lüftung im Schauspiel Hannover und nutzen, ich sag's jetzt einfach trotzdem natürlich, wir nutzen den Anlass des diesjährigen Christopher Street Days. Das muss man jetzt echt schneiden. Naja, egal.
Das ist immer charmant, Hannes. Das ist immer charmant, auch wenn man dann im Podcast hört, das wollten wir eigentlich schneiden, aber wir haben es nicht gemacht, Leute.
Ja.
Es macht richtig was für die Authentizität.
Das ist alles live.
Alles live.
Das ist alles live.
Alles live.
Also, ich mach's nochmal groß. Unsere Themen heute sind Queerness, Kunst und Repräsentation. Was fällt euch dazu ein?
Du meinst du jetzt zu allen dreien oder zu einem?
Naja, es ist ja so, ne? Wir sind ja als Dramaturgen in der Position, dass wir zum Beispiel eigentlich programmgestaltend arbeiten. Und jetzt kann ich ja quasi sagen, wir sind alle drei weiß, wir sind alle drei cis-geschlechtlich und wir sind alle drei queer, zweimal schwul, einmal lesbisch. Spielt das eine Rolle für das Programm, was wir machen? Beeinflusst uns das in der Spielplanarbeit an Oper und Schauspiel?
Ja. Ich ja, weiß, cis und lesbisch. Und ich hätte, glaube ich, vor, als ich angefangen habe, Theater zu machen, schon lange her, obwohl ich nicht so alt bin, wie ich klinge, aber hätte ich, glaube ich, gesagt, dass das keinen Einfluss hat. Und in den letzten 3-4 Jahren, würde ich sagen, hat sich das total verändert. Weil ich glaube, dass das wichtig ist, welche Erfahrungen Menschen mitbringen und weil das beeinflusst, wie sie Theater machen und weil wir lange so getan hätten, als ob das nicht so wäre. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Einflüsse gegeben hat. Die waren aber im Zweifelsfall cis, hetero, weiß und männlich. Und in dem Moment, wo wir annehmen, dass es auch mehr Stimmen gibt, die was zu sagen haben, ist wichtig zu differenzieren, welche Stimmen das sind und um rauszufinden, wie groß und vielfältig eine Gruppe sein kann, muss man sich, glaube ich, auch selber verorten und über eigene Erfahrungen sprechen und muss sich outen im wahrsten Sinne des Wortes und den eigenen Erfahrungshorizont abstecken, damit man sehr gezielt auch diese Erfahrungen einbringen kann in die jeweiligen Bereiche, in die man sie einbringen kann. Und deswegen glaube ich, ja. Es macht einen Unterschied, dass ich als lesbische Frau in der Dramaturgie am Schauspiel Hannover arbeite und das schlägt sich auch in der Art und Weise wieder, welche Stoffe hier im Programm sind, welche Personen auf der Bühne sind, wer hier Regie führt und so weiter und so fort.
Als Dramaturg an der Oper bin ich so ein bisschen vorsichtiger, das zu behaupten, weil natürlich ein Großteil der Arbeit, mit der ich betraut bin, Repertoirepflege ist. Und die Opernstoffe, die Stücke, die wir auf die Bühne bringen, zu 95% mindestens Fantasien von Männern über Frauen sind aus vorangegangenen Jahrhunderten. Und da natürlich sozusagen die Arbeit mit diesen Stoffen und die Frage, wie bringt man das auf die Bühne, ein bisschen anders gelagert ist und ich oft das Gefühl habe, eigentlich kann ich meine eigenen queeren Erfahrungen oder auch die Erfahrungen aus meiner Community weniger deutlich einfließen lassen in diese Arbeit. Ich versuche es trotzdem natürlich und merke, dass der Blick, den ich habe, irgendwie auch sicherlich geprägt ist durch mein Leben und meine Orientierung und meinen Lebensstil und die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, dass ebenso auch das Coming Out da eine Differenzerfahrung reingebracht hat, die mich nochmal weiter sensibilisiert hat. Also ich dachte lange halt, ich bin halt sensibel für Kunst, für gewisse, habe Sensoren für gewisse auch gesellschaftliche Fragen oder erstmal emotionale Fragen, die in so einen gesellschaftlichen größeren Diskurs gepackt werden und dadurch irgendwie anfangen, chemisch zu reagieren. Ich glaube aber, dass das nicht nur eine Sensibilität von zu Haus aus ist, sondern irgendwie auch etwas ist, was durch diese Differenzerfahrung des Coming-outs nochmal befeuert wurde. Nämlich dadurch, dass man sich in die Welt rausstellt und sagt so, hey, ich bin das und das, ich bin nicht ganz der vermeintlichen Norm entsprechend und ich möchte, dass ihr das wisst und ich möchte, dass ihr darauf reagiert. Und die Angst vor den möglichen Reaktionen oder auch vielleicht die Ablehnung, die bei diesen Reaktionen mit dabei war, die führt wiederum zu einer weiteren Anpassung an das Umfeld, in dem man lebt. Oder das sind so Dinge, die sich bei mir eingeschrieben haben und die ich natürlich in meine Arbeit auch hineintrage und aus denen ich gelernt habe und die heute wiederum auch irgendwie produktiv gemacht werden können.
Ich könnte da voll anschließen, und zwar insofern, als dass ich auch sagen würde, also zum Beispiel die Erfahrung von der heteronormativen, von einer heteronormativen Welt umgeben zu sein und von dieser Norm abzuweichen, die führt zu einer, bei mir zumindest zu einem, ja, besonderen Blickabgleich oder auch zu einer besonderen Draufsicht, die ich auf mich selbst hatte, ne? Also ich habe das immer mal so genannt, ich bin so U-Boot sozialisiert. Also ich war im Grunde der einzige Schwule in der evangelischen Jugend, in der ich war und in dieser Jugendgruppe. Die Frage war natürlich immer, wie fällt man am wenigsten auf? Also das war weit bevor dem Outing. Und das führt natürlich sofort dazu, so einer Beobachtungsfunktion. Wie bewege ich mich? Was sage ich? Was wirkt komisch? Warum bin ich so gut mit Mädchen befreundet? Wie erklärt man das zum Beispiel? Und diese Position, das fand ich, also ich kann jetzt gar nicht beweisen, dass mich das besonders sensibel gemacht hat, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das lenkt halt immer, ja, lenkt einen Blick einfach anders. Und ich würde zum Beispiel auch so sagen, wenn ich jetzt das nochmal auf meine Arbeit rückbeziehe, also wir machen ja eine künstlerische Arbeit und als Künstlerin und Künstler ist es natürlich auch die Aufgabe, die eigene Sicht auf Welt oder die eigene Lebenswahrnehmung einzuspeisen, soweit wie das halt geht. Ja, also das ist natürlich wirklich in der Oper unterschiedlich als im Schauspiel, wobei man sagen muss, ihr habt ja auch im Grunde Konzeption oder so. Ihr spielt ja jetzt quasi auch nicht alles vom Blatt, sondern überlegt euch ja auch, wie
Ja,
man so
es gibt
Deutungen
eine
drauflegt.
Interpretationsleistung natürlich, die immer mit dabei ist und die sich aber auf eine andere Weise mit schon bestehenden Stoffen, mit schon vorhandener Musik und auch mit dem vorhandenen Libretto auseinandersetzt und da auch einiges unangetastet lassen muss, sage ich jetzt mal vorsichtig, das muss nicht immer der Fall sein. Aber aber natürlich ist die Auswahl der Stücke und wie man sie interpretiert, wer sie inszeniert, schon natürlich auch irgendwie eine wesentliche Entscheidung, die dazu beiträgt, wie die Stücke heutzutage wahrgenommen werden. Und ich glaube, Opern werden an ambitionierteren Opernhäusern, und da würde ich das hiesige schon dazu zählen, immer mit dem Impetus oder mit dem Wollen, dass man diesen Stücken in dieser Neuinterpretation etwas noch hinzufügt, was irgendwie in Interaktion ist mit der Zeit, in der wir leben. Sonst würde man diese Stücke nicht machen. Wenn man merkt, die Musik ist leider schön, aber das Stück ist kacke, dieses Problem hat man vielleicht bei der Zauberflöte. Da ist nämlich wirklich das Stück kacke und die Musik leider ein bisschen schön. Aber das ist nicht bei jeder Oper so, sondern man versucht eigentlich immer zu sagen, was erzählt uns das jetzt gerade über uns oder was kann es uns erzählen? Und wie steht auch unsere heutige Welt im Kontrast dazu, zum Beispiel zu dem, was sich Leute vor 150 Jahren gedacht haben? Und wird dann unter Umständen Erstaunliches herausfinden, im allerbesten Fall.
Das haben wir ja auch. Und ich habe das mal beschrieben bekommen. Das fand ich total spannend, dass ich es da so, also wenn man jetzt an Stücke von Tschechow denkt oder den Klassikerkanon im Schauspielbereich, dass da sich Autorinnen und Autoren, meistens Autoren, die Mühe gemacht haben, ihre Lebenswirklichkeit oder Wahrnehmung in Worte gerinnen zu lassen. Und unsere Aufgabe ist das heute, das wieder zu verflüssigen und natürlich auch aufs Heute zu beziehen, soweit das eben beziehbar bleibt. Und die, ich glaube, viele der Stücke, die geblieben sind und auch heute noch erhalten sind, sind natürlich Stoffe, die ja, die etwas kodieren, was so über die Zeiten, über die Generationen, über das rein Individuelle hinausgeht, im besten Fall. Und aber mich würde schon nochmal interessieren, ich muss einmal nochmal zurückfragen oder so, entschuldigt, ne? Aber das ist so, also weil, also warum tut man sich das an, quasi bei 95% der Stücke, wo Männer so Frauenfantasien haben? Also wie kannst du das ganz konkret einspeisen im Grunde in deine Arbeit, dass es auch vielleicht für dich spannend ist oder du das Gefühl hast, da muss ich nicht übersetzen über ein Stück über Liebe, sondern das ist wirklich eine Liebe, die, ja, die mich erzählt.
Also da, ich glaube, dass die Antwort ist relativ simpel. Es hat mit der Musik zu tun und dem emotionalen Raum, den die Musik zu den gesungenen Worten hinzufügt. Weil ich glaube, ein gesprochenes Opernlibretto würde nicht wahnsinnig viel bewirken, weil auch die literarische Qualität oftmals nicht das Entscheidende daran ist. Und das Wesentliche, was man nicht rauskürzen kann, egal wie, was für schlimme Dinge da verhandelt werden, was für schlimme Rollenbilder reproduziert werden, erstmal durch die Anlage des Stücks und das, was es erzählt, und dass dann irgendwie der Tenor und die Sopranistin und der Bariton ist der Böse und das ist wirklich musikgeschichtlich, gibt es da die kuriosesten Traditionen, wie das zu laufen hat und die krassesten Schemata auch, nach welchen so ein Stück zu funktionieren hat. Das wird in manchen Fällen und vielen Fällen aufgefangen, dadurch, dass die Musik das wirklich Universelle daran ist und sozusagen, dass das Narrativ gar nicht so sehr darauf abgeklopft werden muss, wie kann man es irgendwie verstecken oder modernisieren oder aktualisieren oder irgendwie vermitteln, sondern die eigene Realität, die dieser Klang in der Zeit auslöst. Das ist eine Interpretationsleistung, die auf so vielen Ebenen stattfindet und dann eben auch in dieses synästhetische Gesamterlebnis des Musiktheaters einfließt, dass da genügend ist, was eine ganz eigene Interpretationsleistung ist, die viel mehr auf so einem emotionalen Level stattfindet und abseits dieser Diskurse. Also man muss irgendwie durch das Nadelöhr hindurch, was erzählt uns eine Fantasie über Frauen von Männern, die 200 Jahre alt ist. Ich glaube, man kann es nicht völlig ignorieren, aber man schafft es im besten Fall auch, diesem Transzendentalen, was die musikalische Ausdeutung im besten Fall bewirkt, dadurch eine neue Realität zu bekommen, die oftmals sehr viel schlauer ist als das, was die Komponisten selbst damit haben, ab aktiv bewusst sagen können oder wollen.
Ich finde das auch gerade, ich arbeite gerade an Was ihr wollt für den Hof und entdecke da gerade neu die Kraft des gemeinsamen Spielen jenseits des Themas oder jenseits des Anlasses. Und das ist vielleicht vergleichbar mit diesem Moment mit dem Moment der Musik, weil wenn man sich versetzt in die Zeit von Shakespeare oder in den Schreibvorgang, der dem zugrunde liegt. Da gibt es eine schauspielende Gruppe, die, also eine Schauspielergruppe, weil es waren nur Männer, aber das ist ein Ensemble, das hat gemeinsam letztendlich Stücke entwickelt und Shakespeare hat diese dann in eine Form gebracht, fast vergleichbar wie ein Komponist letztendlich. Der hat aber Elemente genommen und zusammengesetzt. Er hat ja auch Geschichten genommen, die vorhanden waren. Und da kommen immer wieder auch so lustige Schauspielercharaktere durch, von denen man das Gefühl hat, die kann der nicht geschrieben haben. Die hat er aus Improvisationen übernommen und dann auf die Bühne gebracht. Und dann erzählt diese Gruppe von Menschen, erzählt aber eine Geschichte über die Welt. Und in dem Moment, wo wir aufhören, diese Geschichten zu psychologisieren, sondern indem wir annehmen, dass auch damals diese schauspielenden Gruppe den Zuschauenden etwas damit sagen wollte, dass sie diese Geschichte erzählen, macht man sich frei von ganz, ganz vielen Klischees und Stereotypen, die sich über die Jahrhunderte da draufgelegt haben, die unsere Interpretation und unsere Geschichte da draufgelegt haben. Und das finde ich gerade einen sehr befreienden Moment auf den Proben, dass man sagen kann, okay, wenn wir annehmen, das ist ein Stück, was von Schauspielenden entwickelt worden ist und damit wollten die uns was sagen. Und was ist, wenn wir heute als Schauspielendengruppe diesen Stoff anschauen und was wollen wir dann damit sagen? Dann auf einmal und man nicht in die Verlegenheit kommt, psychologisch zu erklären, warum wer was macht. Dann hört man auch auf, diese Schemata oder diese Muster zu verteidigen, sondern dann werden sie wirklich zum Spiegel einer Gesellschaft. Dann zeigen sie uns, was auch lustig, aber auch unglaublich gruselig und pervertiert an dieser Welt ist. Und das finde ich gerade einen sehr, sehr spannenden Vorgang. Und da merke ich dann, dass ich mich als queere Person, die an diesem Probenprozess beteiligt ist, auch einschreiben kann, weil ich sagen kann, okay, wenn wir nicht versuchen, diese Figuren zu verteidigen, psychologisch zu verteidigen oder die sympathisch finden zu wollen oder in der Nachempfindung irgendwas rausfinden wollen, sondern wenn wir sie als Spiegel verstehen, wie können wir sie dann so zuspitzen, dass auch in der Böshaftigkeit und in der Auseinandersetzung was drinsteckt für Personen, die sich vielleicht nicht repräsentiert sehen in diesem Kosmos, sondern die, ob ihre Andersartigkeit nie vorkam, aber die in dem Moment, wo eben nicht mehr das Ultimum ist, ich verstehe, wer da auf der Bühne ist, sondern ich zeige ein System, dann trotzdem mit gemeint sind, weil sie auch im Abgleich sagen können, ah, guck mal, das bin ich nicht, so doof bin ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. So. Also ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache, aber in dem Moment, wo wir aufhören, diese Systeme zu verteidigen und den auch noch in Richard dem Dritten quasi den Moment suchen, wo wir ihn verstehen können und wo wir seine Handlungen verstehen können, in dem Moment helfen wir uns gegenseitig, uns auch von diesem Ballast irgendwie loszulösen. Und das finde ich gerade einen sehr spannenden Moment, und dafür ist diese Historizität der Stoffe auch gut.
Bin ich total spannend, was du sagst, weil du auf den Wert der Aufführung eigentlich auch abhebst. Du hast über die Proben gesprochen, aber ich habe es so interpretiert, dass es auch wirklich darum geht, dass der Moment, in dem eine Gruppe von Spielenden zusammenkommt, um etwas nachzufühlen, nachzusprechen, wiederzubeleben, was vor vielen Jahren geschrieben wurde, dass es eine eigene neue Wirklichkeit bekommt, die dann auch wieder dieses System irgendwie in der Schwebe hält oder spielerisch irgendwie in so ein Jonglieren bringt, wo sich eben dann so einfache Fragen wie, ist das jetzt frauenfeindlich oder sowas, sage ich mal, oder ist das jetzt sowieso, oder müsste man das jetzt nicht rausstreichen, oder müsste die Figur jetzt nicht so oder so interpretiert werden, dass diese Fragen in den Hintergrund treten und eigentlich das utopische Potenzial ist dabei, zum Beispiel, dass eine Gesellschaft zusammenkommt, in der Leute eben spielen oder irgendwie Dinge irgendwie ins Fließen bringen, dass das das Entscheidende ist, oder jedenfalls in eurem Fall das Entscheidende war. Das merke ich auch in der Oper. Ich habe interessanterweise eine umgekehrte Erfahrung gemacht, oder ein umgekehrtes Beispiel bei ähnlicher Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, als wir Carmen gemacht haben im letzten Herbst, hatte ich das Gefühl, ich muss es von so einer typischen Exotisierung dieser Hauptfigur irgendwie wegbringen. Und da haben wir zum Glück auch an der Fassung arbeiten können, weil wir sowieso auf Chor und Kinderchor verzichten mussten, was eine große Chance war, dieses Stück auch zu entschlacken. Und zumindest versuchsweise irgendwie diese Figur davon zu befreien, einfach wirklich nur Fantasie zu sein, und zwar irgendwie exotisierte Figur. Und da war es mir ein ganz großes Anliegen zu sagen, das ist irgendwie nicht eine Fremde, die auch eben noch mit irgendwie gewissen romantischen Klischees belegt wird, sondern diese Frau stirbt an häuslicher Gewalt. Sie stirbt, weil ihr Ex-Freund nicht einsehen will, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Und deswegen sticht er sie auf offener Straße ab. Und in dem Moment wird Carmen dann ein Stück, das sehr viel mit uns zu tun hat und mit Problemen, die irgendwie ständig herrschen. Und plötzlich hat so ein Stück, das so ein Schinken ist und das man so gut zu kennen glaubt, wieder irgendwie die Macht, dass Leute rausgehen und sagen, so, ich habe da irgendwas wiedererkannt, was nicht nur im 19. Jahrhundert in einem Fantasiespanien irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Ja, ich würde da, glaube ich, fürs Schauspiel noch eine Runde weit, also noch ein Stück weitergehen, weil ich glaube, dass wir die Chance haben, dadurch, dass wir freier sind im Kanon und dadurch, dass wir auch in der Art und Weise, wie wir die Stoffe bearbeiten dürfen, freier sind, als das im Opernkanon bisher möglich ist, dass wir aufgefordert sind, in Stoffe auch insofern einzugreifen, als dass wir gewisse Wiederholungen von traumatisierenden Momenten, gewisse Wiederholungen von Gewalt, zum Beispiel gegen Frauen, aber auch gegen anderweil, also gegen marginalisierte Gruppen, dass wir eine Verantwortung tragen, dass wir darauf achten, für welchen Zweck wird welche Gewalt auf der Bühne wiederholt. Und ich hatte neulich so eine ganz spannende Diskussion auch nochmal. Egal wie wir uns einbilden, dass wir eine Person lesen, die sich gegen Gewalt wehrt, die ihr auf einer Bühne angetan wird, die Gewalt wird ihr trotzdem auf einer Bühne angetan. Der Figur, aber auch der Person, die repräsentativ für diese Figur auf der Bühne steht. So, das kann eine Vereinbarung sein und da kann man viele Begründungen bis hin zu Ausreden dafür finden, warum das nötig ist. Aber ich glaube auch stark daran, dass es meine Aufgabe ist, mit den Sensibilitäten, die ich habe, in einen Probenprozess zu gehen und dem Team und allen Beteiligten dabei zu helfen, gewisse Sensibilitäten, die sie vielleicht nicht haben, auf die aufmerksam zu machen und zu schauen, was ist wirklich nötig für, ja?
Darf ich da ganz kurz einmal nachfragen, weil also das, was du jetzt beschreibst, das würde ich eigentlich auch so beschreiben und gleichzeitig merke ich natürlich im Zuhören, das löst ja die als Opferabredung völlig auf, ne? Also die Gewalt, die jemandem angetan wird, also das entspringt ja im besten Fall auch einer Art von Verabredung, einer Art von Spiel. Und Spiel ist eben nicht Realität, sonst wäre es ja Realität und nicht Spiel. Also sonst wäre es quasi...
Aber eine Ohrfeige, die einer Person auf einer Bühne gegeben wird, ist kein als ob. Eine Ohrfeige ist eine Ohrfeige.
Die Ohrfeige wird ja so oder so gegeben, so wie ja auch die Schauspieler zu Schauspielerinnen ja auch fallen lernen, ohne sich so weh zu tun, wie man also unkontrolliert fällt.
Aber ich glaube nicht, dass du den Blick so richten kannst, dass du quasi die Gewalt, die ausgeübt wird, nicht die Gewalt ist, die in den meisten Fällen gegen eine Frau ausgeübt wird. So, du kannst so noch so sehr versuchen zu erzählen, dass der Mann ein Arschloch ist dafür, dass er Gewalt gegen eine Frau, jetzt als Beispiel, das ist nicht genderspezifisch zu sehen, aber du kannst noch so sehr versuchen, diese Interpretation oder diese Lesart zu implizieren. Trotzdem, das, was stärker steht auf der Bühne, ist immer, dass ein Mann einer Frau Gewalt angetan hat und sei das verbal oder sei das über eine physische Handlung, das wiegt immer stärker als die Wertung, die du versuchst, durch die Interpretation des Stoffes zu geben. Wenn ein Mann auf der Bühne zu einer Frau Hure sagt, dann wird diese Betitelung immer bleiben, egal ob du den Mann als das größte Arschloch hinstellst. Die Frau muss es nehmen in dem Moment und sie wird sich dagegen nicht wehren können. Und da, finde ich, müssen wir über die Möglichkeiten des als ob diskutieren. Weil ich finde, diese Vereinbarung, die getroffen worden ist, des als obs, die ist von einer sehr homogenen Gruppe getroffen worden, nämlich von einer prädominant männlich-weißen Cis-Gruppe, die das große, große Privileg der Darstellung hatten. Die konnten unglaublich viel darstellen, weil sie viele der Dinge, die sie dargestellt haben, selber nicht erleben mussten. Und ich glaube, dann hast du eine große Freiheit im als ob Dinge auszuprobieren, weil sie dich persönlich nicht betreffen. In dem Moment, wo unsere Ensembles und auch die Geschichten, die wir erzählen, vielfältiger werden, um auch wieder dem Wort der Diversifizierung entgehen zu wollen, müssen wir überlegen, wer steht da auf der Bühne, welche persönlichen Erfahrungen bringen diese Personen mit. Es ist eben nicht mehr ein als ob, sondern es ist eine Reproduktion von tagtäglichen Erfahrungen, die diese Personen erleben. Und dann kann man sagen, ja, okay, gut, aber wenn du Schauspielerin oder Schauspieler wirst, dann ist das der Deal so, dann musst du das machen. Aber ich glaube, es ist da an uns als Theaterschaffende, als alle, die am Theater arbeiten, rauszufinden, wie kann dieses als ob neu definiert werden? Welche Räume müssen wir kreieren? Welche Verabredungen müssen wir schaffen, damit ein als ob für alle Personen, die daran beteiligt sind, möglich ist?
Man könnte das doch aber eigentlich ganz leicht umdrehen, ne? Also, weil das, was wir auf der Bühne ja immer machen, ist, wir zeigen Verhältnisse zwischen Personen oder zwischen Gegenständen oder also, aber eigentlich sagen wir mal zwischen Personen. Und sich da zu fragen, also das, worauf du jetzt ja referierst, ist ja die, keine Ahnung, die Kritik zum Beispiel an Gewalt von Männern gegen Frauen durch die Wiederholung dessen funktioniert nicht so, ne? Also da, das sehe ich genauso wie du. Das einfach nicht zu machen, also quasi die Verhältnisse ins Tanzen zu bringen, ne? Oder zu wechseln oder so, das wäre doch im Grunde der einfachste Weg, das umzudrehen. Also nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, ne? Das will ich jetzt damit gar nicht sagen, aber da würde es ja eigentlich beginnen. Weil ich frage mich natürlich, also das wird ja häufig gezeigt, um sich dann aber irgendwie auch gleich davon zu distanzieren, wenn man das nicht so ernst meint und so. Und ich also sehe das wie du, das bleibt auch, es bleibt auch auf eine Art im Körper oder man kann es auch umdrehen, man kann auch noch mal sagen, das ist vielleicht auch ein befreiender Moment, weil man auf einer Bühne Sachen machen darf, ausprobieren darf, sich geben darf, sich wegnehmen darf und danach sich wieder, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das ist vielleicht auch nur so eine Theorie, danach sich dann wieder die Hand oder so gibt. Weil ich habe nämlich letztens ein sehr, das will ich ganz kurz einmal erzählen, ich habe eine sehr spannende studentische Arbeit gesehen über Gerd Hauptmanns Vor Sonnenaufgang, wo es ja um Alkoholismus geht. Und die Theatermacherin hat sich diesen Stoff gewählt, den zu bearbeiten, weil sie quasi aus einer Familie kommt, wo der Vater Alkoholiker gewesen ist. Und ihr Weg war es, vielleicht total spannend, sich mit Hilfe dieser in Worte geronnenen Lebenserfahrung, ne, ihre eigene Biografie neu anzueignen. Und das fand ich super, weil sie natürlich auf eine Art souverän gewesen ist, ne? Also sie war die Regisseurin, sie war auch die Akteurin auf der Bühne, sie war nicht alleine auf der Bühne, aber sie hat quasi versucht, mit Hilfe dieses Stoffes, den auch also frei benutzt und nicht einfach nachgespielt, sich selbst besser zu verstehen und ich würde auch sagen, auf eine Art vielleicht auch zu befreien, letztendlich von der eigenen biografischen Erfahrung. Und das fand ich einen ganz wundervollen Zugang oder würde auch nochmal so anknüpfen darum, warum es das manchmal auch so erwischt, wenn man sich verstanden fühlt durch ein Wort oder einen Satz oder einen Ausdruck für etwas, wo ich zumindest habe das häufig gehabt, denke, krass, das sehe ich auch so, ich hätte das aber nie so benennen können. Oder das habe ich auch schon immer gefühlt, aber ich habe da nie einen Ausdruck für gefunden, wie man das benennt. Und jetzt könnte ich das mit dem Moment beschreiben, mit der Erinnerung an den Moment beschreiben oder mit diesem Satz beschreiben.
Ich glaube, du sprichst zwei verschiedene Dinge an. Ich glaube, dass eine freie Arbeit in einem Zusammenhang, den man sich selber wählt und in einer Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie natürlich Freiräume schafft, in denen viel leichter zu definieren ist, was das als ob ist, was die Vereinbarung ist, dass man gemeinsam in ein Spielen kommt und auch an Grenzen geht und diese auch gemeinsam überschreitet. Das ist überhaupt, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ich glaube, dass wir uns aber als hierarchischer Stadt- und Staatstheaterbetrieb, in dem es immer wieder neue kollektive Zusammenhänge gibt, nämlich mit jeder Produktion ein neuer und in dem sich Produktionsbeteiligte auch nicht unbedingt freiwillig aussuchen können, in welche Zusammenhänge sie sich begeben, wir diesen Freiheitsbegriff und diesen Als-ob-Begriff neu definieren müssen und vielleicht für jede Produktion neu definieren müssen. Weil ich glaube, die Annahme, dieses auf einer Bühne ist alles möglich und das ist ein Raum, in dem kann man ausprobieren, der hat auch vieles ausgeklammert, was geschieht. Und ich glaube, vieles von dem, was wir auch an Kritik was wir an Kritik bekommen über die Strukturen, über die Machtverhältnisse, die vorherrschen, die werden legitimiert über diesen ja, aber auf der Probe muss doch alles möglich sein. Ja, auf der Bühne herrscht ja die Utopie eines als ob. Aber wer definiert das als ob? Das ist die Frage. Und ich finde, wenn man jetzt zurückgeht, wenn ich zurückgehe auf meine persönliche Erfahrung, dann bin ich sehr gewillt, immer wieder auch Dinge zu übersetzen, die aus einer Heteronormativität stammen. Ich bin sehr gewillt, auch über Musik Dinge zu rezipieren und das Libretto ein bisschen wegzuhören oder sogar ja Darstellungen wegzuschauen, weil ich gewohnt bin, diese Übersetzungsleistung zu bringen. Aber die Frage ist doch, mit welchen Verletzungen geht das einher? Und ich würde behaupten, dass meine Verletzungen sogar extrem marginal sind, verglichen zu zum Beispiel schwarzen Menschen, die diese Übersetzungsleistung auch immer machen müssen, weil sie in einem prädominant weißen Umfeld aufgewachsen sind oder prädominant weiße Kultur konsumiert haben, die dann aber zusätzlich auch noch mit den Rassismen konfrontiert sind, die auf der Bühne wiederholt werden, manchmal sogar ja ohne, dass es das Bewusstsein dafür gibt, auf der Bühne wiederholt werden. Und wenn ich dann überlege, dass ich eine, wenn ich dann versuche, mich hineinzuversetzen in eine schwarze Person, die als schauspielende Person in einen Probenraum geht und quasi dieses Weißdefinierte als ob performen muss, dann arbeitet die ja schon auf zwei Ebenen. So wie ich auch auf zwei Ebenen arbeite, wenn ich versuche nachzuvollziehen, wie eine Hetero-Beziehung funktioniert. So. Und ich glaube, da müssen wir wirklich sehr lernen zu differenzieren, dass die Dinge, die wir als gegeben angenommen haben, nicht der Realität vieler Menschen entspricht.
Ich wollte noch mal was sagen zum als ob, weil ich glaube, dass sich das in der Oper anders darstellt. Also zum einen bin ich total bei dir und fand das auch sehr erhellend, dass der Raum, in dem jemand geohrfeigt werden kann, sich immer auch fragen sollte oder dieser Raum sollte reflektiert werden nach der Frage, werden alle mit derselben Wahrscheinlichkeit geohrfeigt? Ich glaube, sozusagen die und dann würde man zum Schluss kommen, nein. Gerade also indem man irgendwie Stücke reproduziert, widerspielt, wird man darauf kommen, dass es eben zum Beispiel die Frauen sind, die umgebracht werden und ganz selten die Männer. Und es gibt auch zum Beispiel sehr wenige Opern, in denen eine Frau einen Mann umbringt. In Tosca passiert das zum Beispiel, aber das ist die einzige Ausnahme, die mir jetzt gerade einfällt. Ansonsten ist es gang und gäbe, dass die Männer die Frauen umbringen. Und das war zur Entstehungszeit fast immer auch schon aus, glaube ich, einem emanzipatorischen Impuls heraus der Komponisten gedacht, die damit der Gesellschaft den Spiegel vorhalten wollten und sagen wollten, diese Frau ist umsonst gestorben, weil etwas bei uns nicht stimmt. Dennoch ist das natürlich problematisch, weil es dadurch ein Topos gibt, der umgebrachten Frau. Und wir uns heute schon auch fragen müssen, ist es jedes Mal gleichermaßen nötig, diesen Topos zu reproduzieren? Um welchen Preis tun wir das? Also das finde ich total die spannende Frage. Danke, Friederike, für auch die Klärung, für die Schärfung nochmal meiner eigenen Gedanken.
Ich glaube, entschuldige Martin, dass ich dich da unterbreche, aber ich glaube, da kommt halt noch dazu, dass es ja eine riesige Interpretationsgeschichte gibt, die da auch noch drauf kommt, egal wie integer die Intention der Komponisten gewesen sein mag. Trotzdem gibt es sehr, 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 sehr viele Regisseure, die trotzdem versucht haben, in ihren Interpretationen bzw. in ihren Inszenierungen dann den Moment zu finden, wo man auch Sympathie mit den Mord ausführenden Mann haben kann. Weil das war das ist auch immer noch unser Go-To. So, wo ist das Moment, wo man das irgendwie sympathisch machen kann? Und ich glaube, aus dieser Berg an Interpretationen, der da noch draufkommt, der ist viel schwerer abzutragen, weil wir alle mit einer gewissen nicht nur Kunstrezeptionsgeschichte kommen, sondern ja auch gesellschaftlichen Rezeptionsgeschichte, wo Männer in Strafprozessen mit Mord davonkommen, wo wir ganz klar auch, also keine Ahnung, man muss nur in die 90er Jahre zurückgehen und die Frage danach, ob Vergewaltigung in der Ehe ein Verbrechen ist, ja oder nein. Und dieses Baggage, das können wir nicht bestreiten, wenn wir diese Sachen angucken.
Interessanterweise fängt es ja mit so ganz einfachen Dingen schon an, auch auf der Probe, dass wir einfach gewisse Bilder gewohnt sind. Also ich war einmal auf einer Probe, wo ein Duett geprobt wurde, ein Sänger, eine Sängerin aus einer Mozart-Oper, und in diesem Duett umgarnen sich diese beiden und man merkt so, beide wollen eigentlich zusammen sein und sträuben sich aber noch, wehren sich noch dagegen, gegen ihr eigenes Glück. Es ist eine Komödie, deswegen funktioniert das sozusagen ein bisschen anders, aber letzten Endes dauert es 6-7 Minuten und dann sagen sie ja, okay, wir machen's, wir trauen uns. Und wir gehen dieses Wagnis ein und ich gestehe es dir jetzt und du gestehst es auch mir und so. Und, eigentlich, und das ist oft so bei Mozart, sind die Frauen eigentlich die Stärkeren. Und auch in dieser Szene ist es auch so, dass die Frau eigentlich, sie beschließt, dass sie das jetzt will und er kann dann nur noch Ja sagen. Als wir diese Szene geprobt haben, war das das Allerselbstverständlichste, dass am Ende trotzdem der Mann die Frau so von hinten umarmt, so Titanic-mäßig. Und dann habe ich, obwohl der Tenor, der das gesungen hat, sogar, wenn nicht kleiner, dann auf jeden Fall nicht größer war als die Sopranistin. Also es war gar nicht das Naheliegende, dass der Größere von hinten sozusagen den anderen umarmt, sondern das war wirklich einfach, der war sogar wirklich, wirklich kleiner. Und es endete aber damit auf der Probe, dass dann am Ende er sozusagen sie von hinten umarmt. Und dann habe ich gesagt, so irgendwas stimmt hier noch nicht. Aber ich habe selber einen Moment gebraucht, um festzustellen, was es war. Weil dieses Bild, dass eine Frau von einem Mann von hinten umarmt wird, so viel präsenter in unserer Wahrnehmung ist, aus Filmen, aus unserem Privatleben, aus allem Möglichen, dass das wirklich schwierig war. Und dann habe ich gesagt, ich muss einmal in die frische Luft. Und dann kam ich wieder und gesagt, irgendwas stimmt nicht. Warum, wenn sie die Stärkere ist, warum umarmt nicht sie ihn? Und dann hat der Regisseur gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Am Ende des Duetts, egal was ihr tut, egal wo ihr rauskommt, du umarmst ihn. Und dann hat sie das gemacht und es war total das spannende Bild, weil es für uns alle total neu war in dieser Einfachheit. Und die Sopranistin meinte, fühlt sich total komisch an. Also, und es fühlte sich für alle Beteiligten erstmal total komisch an, weil wir dieses Bild als Stereotyp nicht kannten. Und das Einfachste ist es, in Stereotype zu verfallen, in Vorgänge zu verfallen, die schon vorgebahnt sind. Und die sind eben sehr dominant von dieser männlichen in Macht, also Macht. Einnahme irgendwie geprägt.
Und, ja, es ist auch nicht nur, dass diese Bilder in den Figuren stimmen, sondern sie sind auch in den darstellenden Personen drin. Wir haben eben die eben erwähnte oder vielleicht auch nicht erwähnte, je nachdem, wie das hier geschnitten ist, Produktion von Shakespeare, spielt eine Frau einen Mann und ein Mann eine Frau und sie begegnen sich auf der ersten Probe und versuchen rauszufinden, was irgendwie los ist und es ganz klar geklärt. Der Mann ist in der Machtposition, auch ob seines Standes, und die Frau ist in einer dienenden Position. Jetzt spielt aber eine Frau einen Mann und ein Mann eine Frau. Und auf der Szene technisch, was passiert ist, die Frau ist die Erste, die den Blick singt, obwohl sie den Hochstatus spielt, in dem der Mann gerade ist. Einfach nur, weil ganz klar die Verabredung seit der Schauspielschule ist, dass die Frau die Erste ist, die den Blick bricht. So. Und das meine ich damit, das sind als ob Annahmen, die nicht frei sind, die uns nur als frei suggeriert sind, weil genau wie du sagst, wir von diesen Klischees auch nicht frei sind und weil wir ganz, ganz viele der Sexismen, der Rassismen, der Homophobien uns angeeignet haben und erstmal bewusst werden müssen, was eigentlich diesen scheinbar freien als ob Raum definiert. Und aber das Schöne, nur wenn wir aktiv definieren, können wir auch sagen, der gibt uns wirklich allen eine Freiheit darin, ein Als-Ob zu behaupten.
Das ist richtig, aber ich finde sozusagen, das Schöne finde ich an das Potenzial, dass solche Erkenntnisse plötzlich haben. Also es war wahnsinnig schön für alle Beteiligten und am Ende war uns klar, die Szene muss damit enden, dass die Frau den Mann umarmt von hinten und sagt so, jetzt gehörst du mir, so.
Das sind die wertvollen Momente eigentlich, ne? Die wertvollen Momente sind auf einer Probe die, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie komisch. Weil da im Grunde die eigene vorgebahnte Straße, in der sich leicht einparken lässt, im Grunde in Frage gestellt wird. Und das ist schon noch auf eine Aufgabe schon auf eine Art unserer aller Aufgabe als Künstlerinnen und Künstler, im Grunde neue Bilder zu finden, so wie man quasi auch bei einer Autorin oder einem Autor erwarten kann, dass man, ja, weil sonst ist es sofort Schund, ne? Sonst ist es melodramatisch oder Trivialliteratur, sondern die Erwartung ist ja, dass man neue Ausdrucksformen sucht und auch findet für bestimmte, keine Ahnung, Beziehungen oder Gefühle. Danach entscheidet sich schon durchaus auch eine Art von Kunstwertigkeit oder Avantgarde. Und ich glaube, dass wir der manchmal gar nicht oder oft genug gar nicht gerecht werden, sondern man greift zum Erstmöglichen, was stimmig erscheint. Und diese Stimmigkeit ist sofort zu befragen.
Und ist es nicht spannend, dass Martin gerade redet von einem heterosexuellen Cis-Paar? Schon da, in dem quasi basalsten Schritt, Nämlich, dass nicht der Mann die Frau umarmt, sondern die Frau den Mann. Schon da sind wir so, wow, was für eine Erkenntnis. Jetzt sitzen wir hier als 100% queere Dramaturgie und reden über die Erkenntnis in einer heterosexuellen, unglaublich normativen Opernbeziehung. Das ist doch mindblowing. So, da ist noch nicht der Bariton Moment. Durch den... Nee,
Entschuldigung, da muss ich jetzt nicht ganz kurz unterbrechen. Da überträgst du jetzt was auf mich zum Beispiel, was ja gar nicht stimmt. Ich habe Martin so verstanden. Martin beschreibt im Grunde das Gefühl dieser Produktion, wo wir nicht wissen, wie die zusammengesetzt ist. Es ist aber, glaube ich, nicht so, dass Martin denkt, mein Gott, das habe ich ja quasi noch nie gesehen. Das ist ja unglaublich. Oder ich das zumindest denke. Das ist ja quasi unglaublich neu. Also, sowas hat man ja noch nie gesehen.
Aber das Erleben des Besonderen liegt schon in den kleinen Momenten, wo man abrutscht oder wo man sich bewusst wegbewegt von dem normalisierten Bild. Das sind schon die Aha-Momente. Das ist ja das,
was man. Aber ich finde, das Schöne daran ist, dass an so einer heterosexuellen Szene, die plötzlich anders läuft, wo ich denke, das stört meine Sehgewohnheiten, auch meine Fühlgewohnheiten, dass das plötzlich wirklich ein Potenzial freisetzt, das über die Frage, wie Männer und Frauen in normativen Beziehungen zusammenleben, hinausgeht. Und was ist das für mich als queere Person wieder einen Anknüpfpunkt bekommen hat, den es in einer ganz normalen Stereotypen-Nacherzählung nicht gehabt hätte. Also das Potenzial, dass Person A und B auf der Bühne irgendwie auch repräsentativ machen kann für Person C, D und folgende, das ist nicht da, wenn wir in diesen vorgetretenen Pfaden bleiben.
Aber das ist doch absurd. Das ist doch der kleinste Moment. Das ist die Mini-Ecke, die man nicht ausläuft, sondern die man abkürzt. Da ist ja noch nichts aufgebrochen, außer dass gesellschaftlich prozentual gleich vertretene heterosexuelle Cis-Menschen die Rollen tauschen. Da sind wir ja noch lange nicht bei nicht weißen Personen, das sind wir noch lange nicht bei homosexuellen Personen, das sind wir noch lange nicht bei sich nicht in der binären Geschlechterordnung verordnenden Personen. Diese Übersetzungsleistung, die muss dann trotzdem noch gemacht werden. So, ich beobachte das an mir ja auch. Ich finde das auch toll, wenn ich quasi mein eigenes Klischee auf der Bühne nicht repräsentiert finde, sondern wenn das gebrochen wird. Das sind auch meine liebsten Probenmomente. Aber wie krass ist das, dass wir das schon so toll finden, dass wir uns damit manchmal vielleicht sogar zufrieden geben, weil wir sagen, ah, guck mal, zumindest ist jetzt A, B und B, A. Und über C, D, E und F haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ich finde den Zusammenhang zwischen tatsächlicher Repräsentation, das heißt, sagen wir, das Ensemble eines Staatstheaters spiegelt in der Zusammensetzung und auch in der Auswahl der Stoffe die Verteilung in der Gesamtgesellschaft wider. Das heißt, wie viele People of Color sind dann da, wie viele queere Menschen, wie viele etc. pp. Und der Versuch, das nachzubilden, damit ein größtmöglicher Anteil der Bevölkerung sich wirklich direkt repräsentiert fühlen kann auf der Bühne. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich noch nicht zusammenkriege mit dem Potenzial von Kunst, durch das als ob Repräsentation herzustellen, wo sie nicht auf dem direkten Wege sichtbar oder ablesbar ist. Also und ich glaube, das eine ist unbedingt zu erreichen und das Potenzial des anderen nicht dagegen auszuspielen. Und das Verhältnis davon ist mir aber noch nicht ganz klar. Also ich weiß nicht, ob ihr mir das beantworten könnt, aber vielleicht habt ihr sicherlich eine andere Erfahrung dazu, weil ihr auch in einem anderen Genre eigentlich unterwegs seid.
Ich weiß nicht, ob das dann an dem fortgeschrittenen Abend liegt oder was, aber ich finde ja, 2000 Jahre Patriarchat, so ey, Scheiß auf Gerechtigkeit. Die Überrepräsentation vom weißen alten Mann, damit wir dieses Klischee jetzt auch nochmal benehmen, die Lesbe spricht über den weißen alten Mann und dass er ausgedient hat, aber 2000 Jahre nur Frauen, nur queere Personen, nur People of Color auf der Bühne und lass mal die Menschen, die der Gruppe zugehören, die sich immer repräsentiert gefühlt haben, diese Übersetzungsleistung erstmal leisten, die von allen anderen Personen die ganze Zeit geleistet werden musste. Die Repräsentation wird nicht weniger, wenn andere Personen das übernehmen und wenn sich zur Abwechslung mal die Frau, die alleinerziehend zu Hause ist und sich mit drei Jobs irgendwie durchschlagen muss, damit sie ihre Kinder auf eine Schule schicken kann, die ihnen halbwegs eine Perspektive bietet, wenn die nicht auch noch die Sonderleistung machen muss, sich in der Kunst repräsentiert zu fühlen. Wenn die nicht die Extraleistung machen muss, umzudenken von Hamlet, der weiß und mit Penis auf der Bühne steht. So. Ich finde, das ist polemisch, ich finde diese 50-50-Rechnung und wir müssen ja, das muss jetzt irgendwie gerecht sein. Es war noch nie gerecht.
Nee, aber das hast du mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, das eine muss das andere. Also ich habe nicht, wollte keine Lanze brechen dafür, dass es aber auch noch möglich sein muss, dass man um die Ecke denkt. Ich wollte nur davon erzählen, dass. Ich habe schon davon erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass ein gewisses Potenzial freigesetzt wird in Momenten, in denen ich Dinge sehe, die ich so noch nicht gewohnt bin. Und das kann auch zwischen heterosexuell gelesenen Figuren / PerformerInnen auf der Bühne passieren. Und ich habe mich nach dem Verhältnis von diesem Potenzial des Theaters und der Forderung nach größerer Repräsentation der diversen Gesellschaft, in der wir leben, auf der Bühne. Ich habe mich nach diesem Verhältnis gefragt, ohne dass die beiden Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Und ohne auch, dass du sagen kannst...
Jetzt stell dir mal vor, Martin, wie groß das Potenzial bei heterosexuellen Cis-Personen ist, die auf der Bühne jetzt homosexuelle Paare sehen oder queere Paare oder nicht der Gendernorm entsprechende Paare, was das an Gedanken freisetzt, wenn auf einmal die umdenken. Und nicht die, die sowieso sich immer schon anpassen müssen an das vermeintliche Normativ der Gesellschaft. Wenn wir auf einmal davon ausgehen, dass die, die sich tausendmal jeden Tag auf der Straße sehen, wenn sie von A nach B gehen, auf einmal in der Kunst sitzen, ob in der bildenden Kunst oder in der darstellenden Kunst oder wo auch immer, und auf einmal die Freiheit im Headspace, die sie sonst haben, ob ihrer Privilegien, dafür nutzen, sich in andere Lebenswelten reinzuversetzen und was das für ein utopisches Potenzial für eine Gesellschaft hat.
Aber das ist doch eine super Forderung an das Theater. Das ist das maximale Potenzial dieser positiven Verwirrung erzeugt.
Ich fühle mich so ein bisschen wie in der Queer AG der Grünen, wo quasi so zwischen Fundis und Realos die Diskussion so herrscht. Die eine.
Dann bin ich wohl der Realo.
Du musst wegen Opa.
Aber ich wollte noch was sagen, das hat indirekt mit diesen Themen auch zu tun. Das finde ich das Spannende auf die Frage, warum ist Opa so unpolitisch in sehr so vielen Fällen? Ich glaube, das eine hat eben damit zu tun, dass man sich sehr leicht befriedet. Dadurch oder befrieden lässt, dadurch, dass man mit einem Repertoire arbeitet, das man gar nicht ändern kann, mit Ensembles, die man nicht einfach rauskürzen kann, weil Chor und Orchester und Konsorten einfach beschäftigt werden sollen, wenn sie einmal angestellt sind, sagen wir so. Und das führt zu einer großen Trägheit, glaube ich. Beziehungsweise es engt die Interpretationsleistung ein auf einen sehr engen Bereich, innerhalb dessen wirklich auch diskursive Neuerungen schwieriger ist, sage ich jetzt mal so. Das meine ich ganz neutral. Ich arbeite gerne in dem Bereich, aber es macht das irgendwie schwierig. Also ich glaube, dadurch kommt eine gewisse Schwerfälligkeit manchmal mit rein. Und auf der anderen Ebene, und das ist, finde ich, etwas ausschließlich Positives, gibt es eine Form der Neutralität oder Neutralisierung auf der Probe, dadurch, dass der große Filter des Singens eingeschoben ist zwischen die Performenden. Das heißt, diese sozusagen... diese Durchlässigkeit hin zum, ich sage, realen Körper der PerformerInnen auf der Probe spielt eine weniger große Rolle im gemeinsamen Gespräch, als es vielleicht im Schauspiel der Fall sein mag. Und ich finde das sehr interessant, weil dadurch eine gewisse Distanz eigentlich erreicht wird, die in sehr vielen Fällen positiv ist und die Probe irgendwie sachlicher macht. Das kann man auch in dem Moment, wo man eigentlich gerne mal wirklich an die Substanz gehen möchte und auch verhandeln möchte, dass der performende Körper und sozusagen das Individuum, das mit diesem Körper einhergeht, irgendwie auch eine andere Mündigkeit auf der Bühne haben könnte und wo diese Mündigkeit abgeblieben ist. In dem Moment wird das problematisiert und man kommt nicht so richtig dann auch ran. Und viele SängerInnen selber würden sagen so, ja, aber mir geht's um was anderes. Ich will nicht privat sein auf der Bühne, lass mich damit in Ruhe. Und in dem Sinne scheint da eine sehr große Kluft zu herrschen, auch zwischen einfach den gängigen Praxis im Schauspiel und der Oper.
Ja, Entschuldigung, aber die Kluft beginnt ja im Grunde auch natürlich schon dabei. Also die Trägheit beginnt ja auch bei den Hörgewohnheiten, die ein Publikum wieder hören möchte im Grunde, ne? Also dass das Repertoire ist, das ist ja, das kommt ja daher, dass das sich jetzt über Jahre, Jahrhunderte im Grunde auf eine Art bewährt hat oder geliebt worden ist und so. Und das muss ja auch verändert werden. Also das ist ja im Schauspiel zum Glück wirklich das Beste, dass man eben nicht so festgelegt ist auf, keine Ahnung, 80 Stücke, die so als der Kanon gelten. Es gibt den natürlich auch, aber gibt es bei euch im Grunde auch, ne? Eine neue Musik oder auch neue Arten von Oper, und trotzdem erreichen die nicht das Publikum scheinbar, und deswegen rechnen die sich nicht. Und da liegt natürlich ein Problem, die Hörgewohnheiten des Publikums nicht nur in der Variation herauszufordern dessen, was man kennt, sondern komplett quasi auch neu zu prägen. Und das finde ich auch wirklich eine Aufgabe der Oper für die Zukunft, da wie weiterzukommen. Und wir im Schauspiel, uns gelingt das ja jetzt auch nicht
Nehme ich
immer,
mit.
aber das ist quasi bis in die jetzige Zeit gibt es immer wieder die Erneuerung durch bestimmte große Autorenpersönlichkeiten, ne? Also über Heiner Müller, Elfriede Jelinek und so weiter und so weiter. Ja, genau, wie viele Frauen fallen mir jetzt ein,
Genau,
ne?
habt ihr
Ja,
Glück, dass ihr
genau.
eine habt.
Immer die Elfriede, die muss jetzt herhalten.
Wie dem auch sei, aber selbst in den neuen Opern ist es ja so, dass dann von den KomponistInnen gewisse Skills gefordert werden, einfach damit, dass ein Sopran ist ein Sopran ist ein Sopran. Ein Alt ist ein Alt ist ein Alt. Ein Tenor ist ein Tenor ist ein Tenor. Und dann geht's ja schon los. Also kannst du das technisch, kannst du diese Partie singen? Steht ja immer vorher, wer bist du als performender Körper, oder? Also in dem Konstrukt Opernensemble herrscht ja erstmal Technik vor performativem Ich. Also kannst du die Partie singen, okay,
Dann wirst du
dann
besetzt,
wirst du
ja.
besetzt. Und dann ist erstmal egal, ob du eine schwarze Person bist oder eine weiße Person oder eine asiatische Person oder wie auch immer. Und dann ordnet sich das nach. Hast du rausgefunden, wie alt Elfriede Jelinek ist?
Nee, ich bin ja hier im Flugmodus, damit die Aufnahme weiterläuft. Aber ich habe nur eine Anekdote dazu mit einer Kostümbildnerin, die auch Opern macht, nämlich erzählt, sie war mal in einer Oper mal beschäftigt, wo ein Teil des Bühnen- und Kostümbildkonzeptes war, den ganzen Chor mit Masken auszustatten, die aussehen wie der Hauptdarsteller. Und das war dann lustig, weil der hatte quasi einen asiatischen Hintergrund und wurde dann relativ schnell umbesetzt. Und dann sahen quasi alle aus wie der Hauptdarsteller aus der Premiere. Aber der Hauptdarsteller, der jetzt sang, sah natürlich überhaupt nicht so aus. Und dann hat das ganze Konzept nicht mehr funktioniert, weil man im Grunde auch ja so leicht austauschbar ist, ne? Ah, du kannst die Rolle, geil, unser Hauptdarsteller ist krank, komm, wir fliegen dich ein. Und der Regieassistent ruft dir von hinten zu, wo du dich hinstellen sollst. Und dann geht der Lappen hoch.
Ihr habt ja komische Vorstellungen von der Oper.
Komisch, das ist doch,
Komisch, das
sei
ist.
genauso erlebt.
Was hast du gerade gesagt? Ich wollte irgendwann anknüpfen an das, was du gesagt hast.
Nein, wir müssen jetzt mal über das Coming-out sprechen von Martin. Wir können doch jetzt nicht weiter
Damit es auch mal ein
Operntechnikern.
bisschen
Wir müssen jetzt
zugänglicher
auch,
wird.
genau, ein bisschen quasi unserem queeren Publikum entgegenkommen.
Ja, hier ist eine Ameise.
Das stimmt, wir sind ziemlich,
Machen wir
ziemlich
jetzt eine
nerdig
Version der
jetzt
Musik,
geworden.
um auf den Punkt Repräsentation zu kommen oder so, ne? Also das kriegen wir ja auch als Feedback gespiegelt. Um quasi die queere Repräsentation muss man sich hier im Haus keine Sorgen machen. Es sind quasi andere Positionen, die mangeln. Und
Natürlich,
an denen müssen
natürlich.
wir auch weiter arbeiten. Aber es ist erstmal toll zu hören, dass das, und so würde ich das selbst eben auch beschreiben, dass das kein Problem ist, dass man da einen Ignoranten, irgendeine Art von Ignoranz hat, ne? Zum Beispiel in Bezug auf queere Lebens- oder Erfahrungswelten. Und ja, da bin ich im Grunde total froh, und da findet ganz viel statt. Das wird auch alles wie bleiben. Das ist ja das Tolle an so Wissen, ne? Wissen kann man, was man einmal so weiß oder was man einmal auch erkannt hat, kann man auch irgendwie eigentlich nicht wieder vergessen. Du kannst dann nur dich da aktiv dagegen entscheiden, und das ist im besten Fall ja immer eine souveräne Entscheidung, wo man sagen kann, das mache ich heute so, das mache ich heute so. Aber auf der anderen Seite gibt es ja viele Menschen, die das quasi nicht können, das ist auch klar. Und wir hatten nämlich letztens die Diskussion, ne? Da ging es ja mal darum, Zielgruppen war ja das große Thema, ne?
Wir hatten eine Diskussion, Hannes, du und ich?
Wir, nicht
Never.
nur wir,
Überhaupt.
das
Okay.
allgemeine Wir hier,
Ja,
hatte
wir.
die Diskussion über Zielgruppen und für wen machen wir Theater und auch nicht. Und wo ich total bei ich bin, das will ich nur auch nochmal so betonen, ist, dass also die vielbeschworene Übersetzungsleistung, ne? dass man die wirklich versucht zu minimieren. Ich glaube, das waren meine großen Theatererlebnisse und die sind nicht lange her, wo ich echt schon lange Theater gucke, sind die Momente, wo ich quasi schneller sein konnte als gewohnt, weil ich nicht rückübersetzen musste, sondern weil ich das Gefühl hatte, krass, das ist quasi gerade ein schwules Paar, die sind Mitte 60, die sind lange zusammen und die erzählen von einer Liebe, die immer noch flammt. Krass, das
Ja,
ist einfach krass.
ich finde aber, dass, und da kommen wir dann auf diese Coming-out-Erfahrung und sowas drauf. Wir als queere Person oder jede Person, die in irgendeiner Form ein
Eine
Coming-out,
Differenzerfahrung
eine
gemacht hat.
Differenzerfahrung gemacht hat, danke Martin Mutschler, die das Umdenken lernen musste, die haben einen gewissen, ja, die haben einfach einen Rucksack gepackt mit gewisser Empathie für andere, mit dieser Übersetzungsleistung, dass Dinge, die erstmal andere Lebenswelten ansprechen, trotzdem was mit mir zu tun haben, wenn ich mich da reindenke, wenn ich überlege, was kann ich darin finden. Und ich finde, dass das so essentiell ist für uns als Gesellschaft als Ganzes, dass wir alle lernen, auch in den fremdesten Situationen, das kann was mit mir zu tun haben. Ich kann diese Übersetzungsleistung machen, weil in der Basis, im Kern geht es doch zurück auf menschliche Erfahrung, die dann doch sehr, sehr ähnlich ist. Wir wollen geliebt werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen was erreichen, wie auch immer so. Und für manche Menschen ist das einfacher und für andere Menschen ist das schwerer. Aber die grundsätzliche menschliche Erfahrung, oder die grundsätzliche menschliche Sehnsucht ist eine ähnliche. Und deswegen plädiere ich so dafür, dass auch die Mehrheit der Gesellschaft lernt, Übersetzungsleistungen zu machen,
Ja,
zu
den
leisten, die
Perspektivwechsel
Perspektive
einzuüben.
zu wechseln. Und ich glaube, dass wir als Kunstschaffende, die Mehrheitsgesellschaft, die zu uns kommt, die ja unser Kernpublikum ist, dass wir die herausfordern müssen, dass wir sagen müssen, Leute, es ist nicht so schlimm. Kommt her, kommt zu uns, ist ein Safe Space. Wir zeigen euch andere Lebenswelten. Der Saal ist dunkel, keine Angst. Wir fragen euch auch nicht hinterher, ob ihr alles verstanden habt. Aber kommt doch zu uns, setzt euch damit auseinander, lernt, sprecht uns hinterher darauf an, was hat euch verunsichert, wo wisst ihr noch nicht so recht und kommt das nächste Mal wieder. Dann geht es um eine andere Sache, die ihr noch nicht kennt. Aber lernt doch
Ja,
gemeinsam
das ist
mit
doch,
uns.
unser
Wird
Job,
doch.
diese Marker zu
Ja.
setzen. Und zwar maximal viele Marker zu setzen, die dieses Gefühl für eine Differenzerfahrung ermöglichen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich, als wir neulich irgendwie darüber gesprochen haben, was das Thema dieses Podcasts sein könnte,
Was keiner mehr weiß, was
was
das
keiner
Thema
mehr weiß, dass
ist.
das war, plötzlich so Feuer und Flamme war dafür, eigentlich das Potenzial eines Coming-Outs irgendwie positiv, also sozusagen mich stark zu machen für das Potenzial jeder Form von Coming-out-Erfahrung, weil ich glaube, dass man durch diese Differenz, die man gelernt hat und die ganz bestimmt nicht freiwillig war, ich habe mir das nicht ausgesucht, ein Coming-out haben zu müssen, und auch es war nicht ein Coming-out, es waren viele Coming-outs. Ich aber irgendwie gleichzeitig das Gefühl habe, ich möchte nicht Opfer bleiben. Ich möchte nicht irgendwie zu meinem eigenen Nachteil in dieser Differenzerfahrung stecken bleiben, sondern die Sensibilisierung, die dadurch irgendwie passiert ist, die möchte ich produktiv nutzen. Und die setzt auch jenseits, wenn ich irgendwie sozusagen jenseits dieses Tunnels, durch den ich durch bin, setzt wieder auch irgendwie eine große Klarheit und setzt wieder eine große Energie frei, die ich nutzen kann, um daraus etwas zu lernen für mich, um stärker zu werden und dann eben in der Kunst, die ich mache, diese Marker zu setzen, die für andere wieder aufzeigen können, hey, hier ist irgendetwas spielerisch in die Schwebe geraten, also wie wir vorher gesagt haben. Und das finde ich irgendwie, das hat mich sehr froh gestimmt, seit wir das erste Mal darüber gesprochen haben, weil ich das Gefühl habe, das ist zum ersten Mal seit langem wieder die Beschreibung einer Differenzerfahrung, die nicht auf das Negative abzielt.
Aber das ist der neue Slogan für alle Stadt- und Staatstheater im deutschsprachigen Raum. Hier können Sie Ihr Cis-Coming-out haben. Hier können Sie Ihr. Kommen Sie bei uns als weißer alter Mann. Haben Sie
Und
Ihr
gehen Sie raus
Coming-out?
als
Genau.
was
Haben Sie
anderes.
Ihr hier haben Sie hier Ihr Coming-out als weißer alter Mann? Ist okay.
Bannen Sie sich und kommen Sie raus als woker alter weißer Mann.
Aber Leute.
Ja, Friederike, es gibt keine Steigerungsform jetzt mehr von deiner
Energie. Walker,
also, kommt da jetzt nicht
nein,
drüber.
Aber es ist doch toll, einfach zu akzeptieren, auch wer man ist und das nicht, da, also das ist doch das, der Sinn. Ich glaube, jeder sollte ein Coming-out haben. Jeder sollte immer ein Coming-out haben. Wir sollten aufhören, davon auszugehen, dass das irgendwer irgendwie ist. Und ich finde genauso, heterosexuelle Personen sollten ihr Coming-out haben, dass sie heterosexuell sind und homosexuell, genauso wie homosexuelle Transpersonen und so weiter. Ich fände auch gut, wenn man das immer wieder wiederholt. Wenn man dazu sagt, hallo, mein Name
heute
ist...
Heute bin ich hetero.
Ich bin hetero. Und das ist auch gut so. Mit Klaus Wobereit zu Ende.
Aber ich finde, also sozusagen, das Coming-out gehabt zu haben, ist nicht per se etwas, was mich stärkt. Sondern es ist etwas, was mich erstmal fertig gemacht hat über eine lange Zeit. Und daraus aber wieder stärker zu werden, zu sagen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich möchte sie gerne nutzen, ich möchte mich emanzipieren im Rahmen dessen, was mir möglich ist. Und das setzt bei mir eine Energie frei, die ich nutzen kann für andere.
Ja, ich meine, es ist auch nicht unbedingt angenehm, wenn man jetzt als weißer alter Mann sein Coming-out haben muss. So, hallo, ich bin Thomas, ich bin ein weißer alter Cis-Mann und dazu auch noch heterosexuell. Das wäre doch toll, wenn das...
Das spielt ja im Grunde auf die Erfahrung an, sein Pronomen mitzubenennen, ne? Um zu sagen, wenn alle ihr Pronomen mitbenennen, dann normalisiert man im Grunde diese Art Form von Coming Out. Das kann ich schon quasi gut verstehen, woher diese Forderung kommt. Letztendlich würde für mich das utopische Ende ja darin liegen, dass quasi keiner sich ständig erklären muss, weil ich finde dieses lebenslange Coming Out natürlich auch auf eine Art anstrengend, weil es ja doch immer den Moment gibt, wo man sich fragt, kann ich das jetzt sagen oder was für Konsequenzen hat das jetzt für mich oder scheiße ich drauf.
Aber
du hast das ja übrigens für dich ganz gut positiv gelabelt, ne? Also so wie du zum Beispiel deine Frau vorstellst, machst du das ja als eine starke, souveräne Behauptung, ne? Das ist quasi nicht dahin gemauschelt oder hingeflüstert oder so, sondern es ist, du drehst das ja in einem Moment der Stärke, Martin, mit deiner Frau.
Ja, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es mit den heterosexuellen Konventionen spielt. Also weil wir nach wie vor in unserer Gesellschaft das Moment haben, dass man jemanden als Mann oder meinen Mann oder meine Frau betitelt, dieses absurde patriarchale Denken von mir könnte eine Person gehören. Das benutze ich natürlich in dem Moment, um dann die Verwirrung zu schaffen, dass ich eben nicht sage mein Mann, sondern dann sage meine Frau. Das spielt aber natürlich mit den Konventionen. Ich glaube, das utopische Moment wäre, dass wir es alle sagen, weil wir uns nicht mehr fragen, ob das eine mehr wert ist als das andere. Ich bin überhaupt nicht dafür.
Aber das kann doch nur durch eine Selbstverständlichkeit kommen.
Genau,
wenn
aber
alle
ich würde
queeren
auch
Menschen
immer
sagen, meine Frau, mein Mann etc., erledigt sich irgendwann die Notwendigkeit, da zu differenzieren?
Ich glaube, dass sich die Notwendigkeit zu differenzieren nie erledigt, weil wir nicht davon ausgehen können, dass es ein Normativ gibt, was uns alle einschließt. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, Strukturen zu finden, die am ehesten beschreiben, wer wir sind. Und ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, unser Pronomen mitzusagen, egal ob ich cis bin oder nicht, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass man ein Coming-out hat, dass alle immer ein Coming-out haben, egal ob pansexuell oder heterosexuell oder homosexuell, dass das immer eine Rolle spielt. Es sei denn, wir nehmen alle an, dass wir pansexuell sind, aber ich glaube, auch dann wird man immer wieder Differenzierungen machen müssen, weil du in einer 1-zu-1-Situation, nur wenn es darum geht, so bist du ein potenzieller Geschlechtspartner für mich, ja oder nein, musst du diese Differenzierung machen. Und wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass hetero die Norm ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir alle mehr miteinander kommunizieren müssen, dass wir wissen müssen, wer wir sind in dem Moment, nicht für immer, aber in dem Moment, und dass wir Worte dafür haben, das zu tun.
Ich glaube das ja auch. Ich glaube im Grunde ja auch, dass uns quasi in unserer fehlerhaften und immer fehlerhaft bleibenden Welt die Differenzierung einzig rettet, ne? Also die Möglichkeit, in Sprache Differenzierungen zu erfassen und nicht über einen Kamm zu scheren oder zu vereinfachen, zu stereotypisieren letztendlich, ist eigentlich eine Riesenchance. Und dass viele Menschen die jetzt anstrengend empfinden, kann ich auf eine Art verstehen und rechtfertigt trotzdem nicht das zu lassen, diese Arbeit, weil es quasi, also wer quasi die Größe von Literatur und von Kanon oder von Musik beschreibt, der beschreibt im Grunde auch die Fähigkeit einer Sprache, sich zu verwandeln oder immer wieder unterschiedliche Ausdrucksformen zu finden für Phänomene unserer Zeit und Gesellschaft. Aber apropos übrigens Spiel mit Konvention, und da bringe ich jetzt auch diesen Podcast hier langsam zum Ende. Wenn Sie nochmal verrückte Konventionen, wenn ihr nochmal verrückte Konventionen sehen wollt, dann schalten Sie doch wirklich bei dem CSD ein, weil ich habe heute für ein Format von Friederike Schubert und Martin Mutschler ein Smoking und ein Paillettenkleid bestellt. Und jetzt müssen Sie herausfinden, wer was trägt bei dem Livestream vom Christopher Street Day 2021.
Nee, du kriegst das Palettenkleid und die Pampa.
Palettenkleid willst du?
Das eure Palettenkleid ist für Martin Mutschler, meine Damen und Herren. Und alle, die sich dazwischen
Meine Damen und Herren, während dieser Aufzeichnung vom Podcast kamen keine Tiere zu Schaden und wir haben auch keinen Alkohol getrunken.
Beides nicht.
Keine Tiere getrunken.
Wir haben keine Tiere getrunken und auch kein Bier beschädigt.
Haben Sie vielen Dank für die Aufmerksamkeit.